von Deutschland nach Frankreich. Auch westlich des Rheins soll auf Teufel komm raus gespart werden. Und auch dort treffen die Reformpläne der rechtskonservativen Regierung auf heftigen Widerstand. Im Frühsommer hatte sich eine breite Streikbewegung gegen die Reform der Renten gebildet. Im April, Mai und Juni nahm ein bedeutender Teil der französischen Lehrer und Lehrerinnen am größten Streik im Bildungswesen teil, den das Land in den letzten Jahren erlebt hat. Und vom 12. bis 15. November fand in und bei Paris das Europäische Sozialforum statt. Kurzum, in Frankreich ist gerade allerhand los. Valérie Breteau von Radio Dreieckland sprach mit dem Autor und Journalisten Bernhard Schmid über Sozialabbau in Frankreich und die Antwort der sozialen Bewegungen darauf.
Die Regierung von Jean-Pierre Raffarin arbeitet an zahlreichen Baustellen. Die letzte Großbaustelle in dieser Hinsicht, die abgeschlossen worden ist, betrifft die sogenannte Rentenreform, also die Sparpolitik auf Kosten der Renten mit Erhöhung des Renteneintrittsalters, mit Erhöhung der Zahl der Beitragsjahre, die erforderlich sind, um einen vollen Rentenanspruch zu haben, und mit einer Absenkung der Rentenhöhe. Diese Reform ist durch das Parlament in letzter Lesung am 24. Juli dieses Jahres durchgekommen. Nunmehr sind eine Reihe weiterer Baustellen eröffnet. Das betrifft zum Beispiel die Reform des Arbeitsrechts, die sogenannte Vereinfachung des Arbeitsgesetzbuchs, wobei man sich schon vorstellen kann, dass Vereinfachung nicht identisch ist mit Anhebung der Rechtsposition der abhängig Beschäftigten. Die nächste sehr große Baustelle wird sein die sogenannte Gesundheitsreform, bei der entschieden werden soll, was in den kollektiven Solidarsystemen verbleibt. Schwere Gesundheitsrisiken, die finanziell vom Individuum auf jeden Fall nicht tragbar wären, während eine Reihe anderer Risiken, insbesondere die Risiken, für die angeblich das Individuum selbst verantwortlich ist, zum Beispiel, weil das Individuum Sport betreibt, das ist das Beispiel, das der Premierminister genannt hat, wer sich beim Skifahren den Arm bricht, hat ja selbst ein Risiko gesetzt. Das Projekt läuft also darauf hinaus, zu bestimmen, welche Risiken künftig aus dem kollektiven Solidarsystem herausfallen und der individuellen Absicherung bei privaten Versicherungsgesellschaften anheimfallen sollen.
Im Sommer gab es auch große Proteste, vor allem im Kulturbereich, also nicht nur jetzt wegen dieser Rentenreform. Ja, im Kulturbereich gab es auch große Kürzungen. Kannst du uns auch noch was dazu erzählen?
Das betrifft die Situation der sogenannten Intermittents du Spectacle. Das sind prekär Beschäftigte oder auf eigene Rechnung arbeitende Kulturbeschäftigte, zum Beispiel Schauspieler, die eben Theaterstücke aufführen und die in verschiedenen Theatern anbieten, die bisher ein Recht auf eine soziale Absicherung haben, die über die Arbeitslosenkasse ausbezahlt wird, während der Zeit, in der sie auf Aufträge warten, in der Zeit zwischen zwei bezahlten Aufträgen, durch ein relativ kompliziertes System von Verrechnungsstunden. Diese soziale Absicherung, die über die Arbeitslosenkasse vermittelt wird, ist Gegenstand eines sogenannten sozialpartnerschaftlichen Abkommens. Dieses Abkommen führt dazu, dass ungefähr ein Drittel der Kulturbeschäftigten, die bisher Anspruch auf Unterstützung haben, aus dieser Unterstützung herausfallen werden. Dagegen hat es einen massiven Kulturstreik gegeben im Sommer, in Kinos, in Theatern, bei Dreharbeiten, die auch spektakuläre Aktionen einbezogen hat. Zum Beispiel gemeinsame Aktionen zwischen prekären Kulturbeschäftigten und anderen prekär Arbeitenden, zum Beispiel im Fastfood-Sektor, der ein Laboratorium für die Entwicklung extrem prekärer Betätigung ist. Zum Beispiel gibt es ein McDonald's in Paris, das seit 8 Monaten nunmehr dauerbestreikt ist.
Man hört, es gibt viel größere Proteste auch in Frankreich als in Deutschland, aber gibt es Erfolgsaussichten?
Erfolg ist natürlich an zweierlei zu messen. Erstens an der Demonstration, an der Vorführung, dass kollektiver Widerstand, dass Solidarität überhaupt möglich ist. Insofern kann man natürlich von Erfolg sprechen. Aber es gibt noch ein zweites Niveau, was auch entscheidend ist, nämlich die Frage, was kann verhindert werden? Da ist die Bilanz durchmischt, je nach Bereich, je nach Reformvorhaben, Reform in Anführungszeichen, um das es geht. Bei der Rentenreform ist es so, dass sie tatsächlich nicht verhindert werden konnte, weil die Regierung gesagt hat, auch unter Inkaufnahme der Tatsache, dass es zu einer Aufwallung, zu einer starken Mobilisierung von Protest kommen wird, werden wir trotzdem das in Kauf nehmend diese Reform einfach gnadenlos durchziehen, ohne uns auf Verhandlungen einzulassen, weil das der Autoritätsbeweis ist, von dem unsere zukünftige Reformfähigkeit abhängt. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht gnadenlos durchziehen, dann werden wir künftig bei jeder anderen Reform wieder große Blockadeaktionen gegen diese Reformen vorfinden. Die Rentenreform ist am 24. Juli beschlossen worden. Man musste hinzusetzen, der Widerstand oder der Protest gegen die Rentenreform war eng verschränkt, eng verflochten mit der Streikwelle im Bildungswesen im Frühjahr dieses Jahres. Da ging es um die Regionalisierung oder Dezentralisierung des Bildungswesens. Dagegen hat sich eine intensive Streikwelle im Bildungswesen gerichtet, die auch so die Lokomotive oder das Zugpferd der Mobilisierung gegen die Rentenreform darstellte, weil sich die beiden Protestmotive miteinander verflochten hatten. In diesem Bereich konnte tatsächlich ein großer Teil des Dezentralisierungsvorhabens verhindert werden.
Hast du eine Erklärung, weshalb in Frankreich die Beschäftigten einfach eher viel schneller bereit sind, auf die Straße zu gehen und so schnell einfach zu streiken und für ihre Rechte einzustehen als hier in Deutschland?
Da du nach einem Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich fragst, ist es natürlich so, dass man sehen muss, dass die Sozialgeschichte beider Länder über lange Zeiträume hinweg unterschiedlich verlaufen ist. Die Antwort auf deine Frage umschließt eine Reihe von Aspekten, die man da ausführen müsste. Das beginnt natürlich damit, dass selbst der bürgerliche Liberalismus, also die heute dominierende Sozialstruktur, sich in Frankreich auf revolutionärem Wege durchgesetzt hat, im Gefolge der Jahre 1789 und dann in mehreren Anläufen. Das ist natürlich in Deutschland auch anders gewesen, wo der moderne Industriekapitalismus von oben auf autoritäre Weise eingeführt worden ist. Ich kann nun nicht die ganze Geschichte beider Länder aufrollen, aber ich denke, die Sozialgeschichte Frankreichs ist nun mal auch von Brüchen und von der Erfahrung, dass man auf kollektiven Widerstand und auf abrupte Weise Veränderungen zugunsten seiner Interessen erzeugen kann, vorhanden ist. Und dass man kann es so ausdrücken, dass in Frankreich die volksgemeinschaftliche Prägung oder Aufladung der sozialen Frage, die es in Deutschland gegeben hat, nicht vorhanden ist. Was nicht heißt, dass es in Frankreich nicht nationalistische, rassistische, antisemitische Ideologien gäbe, aber die sind politisch an einem bestimmten Ort fixiert, zum Beispiel in Frankreich durch die extreme Rechte unter Le Pen. Die betreffen aber nicht die gesamte Aufladung der sozialen Frage. Ich denke, in Deutschland kommt hinzu, dass manche Leute die Lehren draus gezogen haben, also diese volksgemeinschaftliche Mentalität wirkt zwar weiter, aber es gibt durchaus auch Leute, die sich davon abgewendet hatten und versuchten, Lehren daraus zu ziehen. Aber die Lehre, die man in Westdeutschland nach dem Krieg gezogen hat, war überwiegend die, dass man eben unbedingt an Stabilität festhalten muss, aus der doppelten Erfahrung der Katastrophe, wobei viele Leute weniger die Verbrechen als die Niederlage als Katastrophe erlebten, aber das ist eine andere Frage. Aber das Erlebnis dieses Zusammenbruchs, so wie es aufgefasst wurde, in Verbindung mit dem Wirtschaftswunder, das kurz danach erfolgte, sorgte eben dafür, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, man muss die Stabilität bewahren, weil unser Wohlstand hängt daran und man darf sich nur auf keine Experimente, keine kollektiven Leidenschaften, keine kollektiven politischen Konflikte einlassen. Ich denke, das spielt für Deutschland eine starke Rolle. In Frankreich kommt noch hinzu, dass es als Ausfluss, als Kristallisierung dieser Geschichte und der Kräfteverhältnisse, die sich in dieser Geschichte herausgebildet haben, natürlich auch andere Gewerkschafts-, andere Sozialstrukturen, aber auch andere rechtliche Kristallisationselemente gibt. Das heißt zum Beispiel, das geltende Arbeitsrecht oder die geltende Verfassung sieht andere Konfliktregelungsmechanismen vor. Zum Beispiel ist das Streikrecht in Deutschland ein organisches Recht, das an den Gewerkschaftsapparat gebunden ist. Das heißt, man kann nicht legal ohne oder gar gegen den Willen des Gewerkschaftsapparats streiken. Das ist in Frankreich völlig anders. Das Streikrecht ist in der Verfassung garantiert, anders als in Deutschland, wo es aus dem Koalitionsrecht, also aus dem Recht des Apparats abgeleitet wird. Es ist explizit in der Verfassung garantiert. Für jeden einzelnen Beschäftigten, es gibt nur eine Bedingung, es muss kollektiv ausgeübt werden, aber das heißt, dass mindestens zwei Beschäftigte zusammen streiken müssen. Ich denke, das sorgt auch dafür, dass die Gewerkschaftsapparate nicht so sehr als Disziplinierungselement eingesetzt werden können, sondern im Gegenteil häufig durch die Wünsche der eigenen Basis überrollt werden.
Mit diesem Interview über den Sozialabbau